In Job Secret berichten echte Mitarbeitende des Bundesnachrichtendienstes von wahren Ereignissen aus ihrem Berufsleben. Diese Berichte enthalten möglicherweise Darstellungen von Gewalt oder terroristischen Akten. Weitere Informationen dazu sind in den Shownotes enthalten. Um die Sicherheit aller beteiligten Personen zu gewährleisten, wurden einige Stimmen modifiziert und bestimmte Details unkenntlich gemacht.
Gerade wenn ich halt an einem System sitze, bei mir auf Arbeit, weil man irgendeine Operation macht und irgendwo unbedingt rein möchte, dann ist natürlich der Moment, wo ich beispielsweise das schaffe oder wo ich kurz davor bin, das zu schaffen oder schon absehe, das sieht gut aus, der ist unglaublich adrenalinlastig, emotional und das ist natürlich definitiv, das ist auch ein Kick an der Stelle. Ist halt einfach, muss man sagen, auch ein echt richtig, richtig geiles Gefühl, wenn sowas funktioniert. Man hat dann lange dran gearbeitet und man war an irgendeiner Stelle besser als der andere, der es verhindern wollte. Und das ist natürlich an der Stelle erstmal dann ein Win.
Job Secret, ein Podcast des Bundesnachrichtendienstes. Er trägt auf jeden Fall eine Kapuze, liebt dunkle Räume und über seine vielen Bildschirme flackern kryptische Codes. Der Hacker ist sowas wie der König der Klischees, zumindest in Filmen und auf Symbolfotos. Aber was genau ist Hacking? Und wie sorgt man ausgerechnet damit für die Sicherheit Deutschlands? Über das Eindringen in fremde Netzwerke und das Sammeln kritischer Informationen im Auftrag des Staates.
Mein Name ist Lukas, ich bin Hacker beim Bundesnachrichtendienst. Ja, was heißt das? Hacker ist ja eine sehr, sagen wir mal, vielbelegte Bezeichnung. Gibt sicherlich diverse Definitionen von Wikipedia und whatever, alles, und die sind sicherlich auch gar nicht alle irgendwie richtig und alle irgendwie falsch. Es gibt auch immer wieder Diskussionen, was Hacking noch ist und was kein Hacking mehr ist. Die Ursprünge waren ja nun ganz anders. Über Leute, die Computer verstehen wollten und besser machen wollten und neue Lösungswege finden, bis hin zu Leuten, die es genutzt haben, um dann Wege zu finden, um kriminelle Handlungen durchzuführen. Also das ist ja dann so weit ausgeufert in die verschiedensten Richtungen, dass es unglaublich schwierig ist, beieinander zu bringen. Für mich ist Hacking selber immer aus der Brille, aus der ich jetzt arbeite und aus dem, sag ich mal, Teil dieser Subkultur, aus der ich komme, ist es immer für mich verbunden mit dem Eindringen in Computersysteme auf Wege, die so nicht gedacht waren. Man hat eine Website, wo ein Passwort davor ist und man kommt in diesen geschützten Bereich, ohne das Passwort einzugeben. Das wäre so ein klassisches Beispiel, was ich unter Hacking verstehen würde. Der erste Schritt dazu, dass ich wirklich mit Hacking überhaupt Berührungspunkte hatte, war damals eine Bücherei. Ich kann nicht mehr genau sagen, ich war 13 oder 14. Und da, es gibt ja diese tolle Reihe Hacken für Dummies. Also irgendwas für Dummies, und da gab es eben Hacken für Dummies. Habe ich mir damals gekauft, weil hatte keine Ahnung von nichts und das Buch war auch so medium nützlich. Aber es hat eben erstmal so eine Idee gebracht. Was kann man damit noch machen? Und das hat natürlich so einen Reiz, weil auch als 13-, 14-Jähriger, da kennt man den Begriff zumindest schon und versucht dann irgendwie da zu verstehen, okay, kann ich da etwas draus lernen oder so? Und das hat dann so für mich so die Richtung ein bisschen geprägt, hey, das Buch, wie gesagt, war nicht super nützlich, aber hat so die ersten Impulse in die Richtung gegeben, das könnte spannend sein, sich mit dem Thema halt zu befassen. Und das Buch habe ich tatsächlich noch im Regal stehen, aus nostalgischen Gründen. Zu dem Zeitpunkt, als ich diesen ersten Kontakt hatte, da war dieser Begriff Hacking schon lange erstmal existent natürlich. Er war aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich mich damit anfangen zu befassen, schon erstmal natürlich negativ belegt, weil das war zu einer Zeit, als das schon lange, dafür nehmen wir ihn aufgegriffen worden, Straftaten stattgefunden haben und so weiter und so fort. Es war erstmal der Reiz, oh krass, das ist ja so negativ oder so, wirkt ja so komisch und so vielleicht kriminell, was ist denn das genau und so. Also der Reiz war durchaus am Anfang natürlich da, der hat sich schnell gelichtet, weil für mich war das nie irgendwie eine Option, das ist irgendwie illegal zu benutzen, auch als Teenager nicht, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Es war einfach nur erstmal spannend. Weil das, oh, da gibt es ein Buch drüber, ist ja krass, warum gibt es immer sowas im Buch, weil das ist ja negativ belegt, warum gibt es denn das? Und das war durchaus ein Reiz, da reinzugucken, natürlich. Und auch dieser Gedanke, man kriegt ja diese Prägung, ja okay, Hacking, das hat unter anderem was damit zu tun, in fremde Rechner einzudringen, ohne dass sie das wissen. Das ist ja schon spannend, erstmal vom rein Erzählerischen. Und das hat durchaus motiviert, sich das anzugucken, klar. Also ich aufgewachsen bin, ist tatsächlich wahrscheinlich sogar relativ Klischee. Zu Schulzeiten, sage ich mal, und auch noch naja, zu Beginn des Studiums war ich schon extrem viel, sagen wir mal, introvertiert, nur am Rechner. Natürlich kann man nicht abreden, auch wenn ich jetzt natürlich anders bin, als ich jetzt früher bin und nicht mehr so introvertiert bin und auch nicht nur am Rechner hocke. Es hat mich am Ende irgendwie zu dem gemacht, was ich bin natürlich. Und um es mal sozusagen, wenn man als Jugendlicher aufwächst und sich nur mit Rechnern befasst, ist man nicht unbedingt der Coolste, muss man so zu sagen. Haben viele die Erfahrung gemacht. Und in eine Welt einzutauchen, in der quasi keine Rolle spielt, wie man aussieht, was man sonst ist, sondern nur daran gemessen wird, was man macht und tut und kann, das war halt neu. Und dann quasi dieser Drang, das zu erforschen und mehr zu machen. Das war sicherlich ein Teil, warum ich dann zu dem geworden bin, was ich jetzt auch bin. Man hat als, sag ich mal, Externer, der jetzt überhaupt keine Berührungspunkte hat, und insbesondere vielleicht so als Jugendlicher oder junger Erwachsener, natürlich irgendwie Vorstellungen, und die werden natürlich in erster Linie geprägt durch das, was man in den Medien wahrnimmt. Ist ja völlig normal. Und mein Eindruck vom BND war halt, ja, es ist halt Auslandsnachrichtendienst und die machen bestimmt coole Sachen. Also man hat natürlich sofort irgendwelche Bilder wie James Bond im Kopf oder so. Klar, war mir schon klar, dass das nicht so laufen kann. Das ist obvious. Aber natürlich so ein bisschen, ja, mystisch, ja, wie machen die denn das? Oder was heißt das genau? Und da weiß man ja Sachen dann und so. Und das ist ja schon irgendwie interessant. Und ich wusste halt vorher als Hacker der Community, was man dort macht und wie das funktioniert. Aber was vielleicht der Bundesnachrichtendienst aus Gründen, dass er eben ein Nachrichtendienst ist, noch alles kann, richtig bewusst war ihm das natürlich nicht. Hab mich dann halt im Prinzip da initiativ beworben damals. Und dann bin ich zum Bundesnachrichtendienst gegangen, in der Hoffnung eben, dass dort eine Hacking-Operation eben genau das heißt, dass ich mich eben wirklich intensiv und langfristig mit einem Ziel befassen kann, um da reinzukommen und das einen Effekt am Ende hat und nicht einfach nur mehr Euro auf dem Konto von einer Firma oder so, sondern eben, dass ich da reingehe, dass ich dann Informationen sammle, die raushole und dass die dann der Bundesregierung zur Verfügung gestellt werden, damit die irgendeine Entscheidung treffen kann oder auch nicht, je nachdem, was drinsteht. Ich habe auch die Situation, die viele andere Menschen auch haben, dass die unterwegs sind und vielleicht mal neue Leute kennenlernen. Dann will ich ja jetzt nicht jedem sagen, wo ich arbeite. Und ich will ja irgendwas sagen, was plausibel ist, erstmal für jemanden, der mich nicht kennt, aber so langweilig ist, dass die Person überhaupt keinen Bock hat, weiter mit mir über dieses Thema zu reden. Und daher ist bei mir oft der Punkt, wenn ich jetzt jemanden nicht kenne oder nur flüchtig kenne und kennenlerne, was machst du so beruflich, dann sage ich, ich bin Beamter. So, dann hört bei vielen erstmal schon der Punkt auf, dass sie überhaupt noch was nachfragen, weil das wird schon mal langweilig genug. Und wenn sie dann nochmal nachfragen, dann sage ich, ja, ich sitze halt in einem Finanzamt und mache da die Regel-IT, also ich richte Drucker ein oder irgend so ein Kram. Dann fragt keiner mal irgendwas nach, weil da sagen die, okay, alles klar, lass über was anderes reden. Ich hätte, bevor ich in den Dienst eingetreten bin, gedacht, dass sehr viel mehr Leute ein Problem mit staatlichen Hackern haben. Letztendlich ist es aber so, sieht man, es sind sehr, sehr viel weniger Leute aus der Community, die ein Problem damit haben. Zwei meiner besten Freunde sind selbst Hacker und dann steht der Wechsel an des Arbeitsplatzes. So, was erzähle ich denen? Ich brauche denen nicht erzählen, dass ich im Finanzamt Schöneberg sitze. Da sagen die ja, verarschen kann ich mich alleine. Also das Pech nicht erzählen brauchen. Bei denen war es ziemlich schnell klar, den schenke ich rein Wein und sage, Leute, bin beim Bundesnachrichtendienst jetzt. Was ich da genau mache, könnt ihr euch denken, ich darf aber nichts sagen. Dann war die Reaktion neutral, würde ich sagen. Bei dem einen so ein bisschen wie, na okay, wenn du meinst, ist okay. Finde ich jetzt erstmal nicht so super geil, aber wenn du meinst, ist in Ordnung. Und da muss man auch sagen, seitdem ich jetzt da arbeite im BND, hat sich zum Beispiel unter anderem die Meinung der beiden massiv verbessert. Und das ist die Erfahrung, die ich auch bisher immer gemacht habe mit Leuten, mit denen man irgendwann in Kontakt gerät, die zwangsweise erfahren, dass man beim BND arbeitet. Ich habe tatsächlich noch keine einzige wirklich aktiv negative Reaktion erfahren. Bundesnachrichtendienst, der macht sogenannte CNE-Operationen, also Computer Network Exploitation Operationen. Im Prinzip ist das einfach nur der Fachtermini für Hacking-Operationen, wo man im Ausland in Netze von Entitäten, von Strukturen, von Staaten eindringt, um Informationen zu gewinnen. Ich bin Teil dieses Teams, was diese Maßnahmen durchführt, um dort in Netze einzudringen im Ausland. Wenn man sich das mal vorstellen möchte, wie so eine Operation abläuft, erstmal natürlich sehr, sehr umfangreich. Also wir fangen vielleicht erstmal mit dem nicht ganz so spannenden Part an. Nämlich bevor wir irgendetwas tun können, brauchen wir dafür eine Genehmigung, eine Anordnung heißt das. Also wir haben ja eine gesetzliche Grundlage, das BNDG. Und da wird halt genau definiert, was wir unter welchen Bedingungen wie machen dürfen. Normalerweise geht alles damit los, dass die Auswertung, die ja die Berichte am Ende schreiben, sagt, wir haben Informationsbedarf zum Land X und dazu würden wir gerne, dass eine Hacking-Operation stattfindet. Das wäre so ein typischer Anfang. Und dann gibt es erstmal diesen unabhängigen Kontrollrat, der aus Richtern besteht und die sagen dann, ja, das ist vom BNDG gedeckt, was ihr da wollt, oder nein, das ist nicht gedeckt. Und wenn die halt sagen, ja, das ist gedeckt, dann kommt das zu uns und das ist so der erste Schritt. Dann wissen wir, ja okay, die Auswertung interessiert sich für Land X. Das hilft uns erstmal natürlich an der Stelle nicht viel, weil wir wissen ja als jetzt Hacker jetzt erstmal nichts zu dem Land und so. Das heißt, was dann erstmal passiert, ist in der Regel, dass man in einen Austausch tritt mit den Auswertern und konkret zu verstehen, was sie exakt brauchen und was sie exakt wollen und wo sie sich vorstellen könnten, wo das sein könnte. Nicht jetzt technisch, sondern wirklich bei dem da auf dem Schreibtisch oder in der an der Behörde oder so als Beispiel. Also dass dann erstmal diese Erkenntnis bekommt, was genau brauchen die und wo könnte man sich das vorstellen. Bildlich gesprochen, eines Einbruchs eines Hauses, ich klopfe die Türen ab, ich gucke, welche Fenster sind auf, ich sehe das Schlüsselloch, kann ich irgendwie vielleicht mit Dietrich das öffnen, weil das schlechte Schloss ist, wo kann ich vielleicht eine Leiter dran stellen? Wenn wir jetzt an den Punkt angekommen sind, dass wir genau wissen von der Auswertung, wir interessieren uns im Land X über die Produktion von Waffen, die vielleicht herstellen wollen, dann geht's los, dann müssen wir erstmal feststellen, nachdem wir jetzt wissen, was sie brauchen, was ist angeschlossen ans Internet. Wer gehört dazu? Wer arbeitet dort? Wo sind diese Menschen vielleicht präsent? Also sind die in Social Media? Was machen diese Menschen? Also das sind alle Dinge, die wir erstmal wissen müssen. Das kann man sich auch hier wieder vorstellen. Dann fange ich halt an. Wenn ich jetzt weiß, in dieses Haus muss ich rein, dann fange ich jetzt erstmal an abzuklopfen. Wo sind Türen? Wo sind Fenster? Das sind dann Dinge, die ich dann im Prinzip erstmal theoretisch erörtere, indem ich das Internet mir angucke quasi, was gibt's dort alles und was für Menschen gibt's da und das alles zusammentrage. Und dann habe ich alles zusammengetragen, habe jetzt, was weiß ich, 10 Fenster ermittelt und 3 Stellen, wo ich Leitern dran machen kann. Und dann setzt man sich erstmal zusammen in der Operationsleitung mit den Leuten, die es machen sollen. Welchen Approach machen wir? Wie gehen wir vor? Was wäre unser erster Versuch? Wie kommen wir jetzt am besten dahin von diesen ganzen Optionen, die wir haben? Was gucken wir uns an? Was ist am vielversprechendsten? Wenn ich den gemacht habe und ich habe mich jetzt vom Plan entschieden, ich stelle jetzt die Leiter hinters Haus ans Fenster im 3. Stock, da ist nämlich ein Riegel falsch oder so, keine Ahnung, bildlich gesprochen. Dann gehe ich da hin, gucke mir das an und dann ergibt sich meistens immer erstmal eine Situation. Es ist nicht so, dass man dann einfach da sich das anguckt, um es wieder zum Internet zurückzukommen und vielleicht was gefunden hat und davor dagegen schießt. Weil das wäre nicht schlau, wenn ich jetzt einfach losgehe und bei dem Haus die Scheibe einschlage, kann das natürlich klappen, dass es keiner mitkriegt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass einer mitbekommt, ist trotzdem hoch. Und ein wichtiges Ziel für uns ist immer, dass wir nicht entdeckt werden. Keiner, der nicht kriminell ist, das klammern wir jetzt mal aus, wird in der Form eine Operation, eine Hacking-Maßnahme durchführen mit den Schwerpunkten in der Wirtschaft. Und auch der kann im Zweifel, wenn er erwischt wird, seinen Ausweis hochhalten und sagen, das war erlaubt. Das geht bei uns nicht. Sondern da hängt was dran am Ende. Das heißt, das darf nicht passieren, dass man erwischt wird. Da steht Deutschland, war das. Nehmen wir an, man ist in dem Land X drin und es fällt doch auf, dass irgendjemand in diesem Netzwerk ist und dort irgendwas rausholt, hat deswegen auch die oberste Priorität immer natürlich, dass nicht klar ist, dass das Deutschland war. Und das ist unglaublich wichtig, weil natürlich sowas auch negative politische Konsequenzen nach sich ziehen kann für die Bundesrepublik, wenn eben dann jemand sagt, das wart aber ihr, wir wissen das, weil. Das ist schlecht und das hat immer die höchste Priorität, dass man eben das nie feststellen kann. Jetzt zum Beispiel im Land X sehen wir dann, da gibt es ein Produkt, was die einsetzen. So eine Art, keine Ahnung, Software für irgendeinen Server oder so kann man sich vorstellen. Und das gibt es nur in dem Land und das wurde in diesem Land hergestellt. Und die Regierung von Land X setzt auch dieses Produkt ein natürlich, weil das ist von denen selbst hergestellt, das ist sicher. Da kann kein anderer Staat oder sowas reingemacht haben. Aber wir sehen jetzt, okay, das wäre ein lukratives Ziel, da wollen wir rein. Dann wäre da der Punkt, dass man dann zum Beispiel mal versucht, auf anderem Wege das Produkt erstmal zu beschaffen selbst. Also selbst habhaft so eines Produktes zu werden, um es dann zu analysieren und nach Schwachstellen zu suchen. Da wäre der Vergleich mit dem Haus wieder. Ich gehe jetzt in der Leiter hinten hoch und sehe vielleicht erstmal, aha, da ist ein Fenster. Das ist ein Fenster dieser Bauart. Ich will die Scheibe aber nicht einschlagen, das ist irgendwie auch blöd und aufhebeln kann ich es nicht. Dann gehe ich wieder runter die Leiter und kaufe mir so ein Fenster. Und dann gehe ich nach Hause erst nochmal und analysiere dieses Fenster komplett, gucke mir das genau an und gucke, ob ich da noch irgendeine Schwachstelle finde, die mir erlaubt, leise dieses Fenster zu öffnen von außen. Jetzt ist es ja so, man hat sich einen Plan gemacht. Man fängt zum Zeitpunkt X an und ermittelt das. Man ermittelt die Software. Man macht den langen Weg, das zu kaufen. Man hat es dann endlich da. Man analysiert das jetzt. Man findet eine Schwachstelle, die einem Zugang ermöglicht. Jetzt kann ich nicht einfach diese Schwachstelle nehmen und drauf schießen. So bin ich immer noch nicht so weit. Was ich jetzt mache bei einer CNE-Operation ist, ich modelliere alles. Das heißt, ich baue alles nach. Ich setze mir das auch mal auf, komplett so, wie ich mir das vorstelle. Wir bauen das System nur aus dem Grund, damit wir selbst unsere Schwachstelle, die wir in dem System gefunden haben, testen können, ob sie stabil funktioniert und ob sie so funktioniert, dass der andere das nicht mitbekommt. Das ist der Sinn der Sache. Dazu setzen wir das System halt auf, schießen drauf und gucken, was passiert. Was passiert auf dem System im Hintergrund? Was kann denn vielleicht ein Administrator von der Gegenseite sehen, wenn wir das machen? Und wenn der das sieht, was kann er dann tun? Was kann er daraus ableiten? Und können wir vielleicht verhindern, dass wenn wir das schießen, dass er genau das sieht? Und das sind die Gründe, warum wir das alles selbst machen. Und deswegen dauert dieses Nachbauen und dieses Feintuning von dieser Schwachstelle, die wir dann ausnutzbar gemacht haben, was Exploit heißt am Ende, das dauert lange. Das dauert richtig lange. Das dauert je nach Ziel von ein paar Wochen bis hin halt zu mehreren Monaten. Die menschlichen Eigenschaften beim Hacking, die sind sehr unterschiedlich, je nachdem, was man da genau tut. Was man grundsätzlich braucht, ist natürlich ein sehr gutes technisches Verständnis. Man muss halt wirklich sehr genau wissen, wie viele Dinge funktionieren. Welche Art von Schwachstellen gibt es, was für Schutzmechanismen gibt es, wie umgehe ich die. Das ist alles erstmal Handwerk. Das kann man grundsätzlich, sage ich mal, als solider Informatiker, der jetzt einfach nur sich mit dem Thema befasst, auch lernen. Das ist gar kein Problem. Probleme oder Herausforderungen treten bei vielen in der Regel erst dann auf, wenn eben dann noch soziale Skills dazu kommen, die man braucht. Zum Beispiel, was beim Hacking unglaublich wichtig ist, ist Frustrationsresistenz. Wenn man nicht in der Lage ist, auch mal im Zweifel Monate oder sehr lange Zeit gegen eine Wand zu laufen, ohne dass man weiterkommt, dann wird man scheitern als Hacker. Weil es sehr viele Probleme gibt, die nur langfristig und mit sehr viel gegen die Wand gelaufen funktionieren. Einfach aus dem Grund, weil natürlich derjenige, der die Software oder was auch immer da versucht zu hacken, gebaut hat, sich ja irgendwas gedacht hat zum Schutz. Kreativität bei Hacking ist unglaublich wichtig, weil schon allein der erste Schritt, dass ich in der Software eine Schwachstelle identifiziere, impliziert, dass ich als Angreifer drüber nachdenken muss, was hat der Entwickler möglicherweise nicht bedacht. Das heißt, ich kann natürlich viel auch deterministisch machen und gucken, wo hat er einfach Fehler gemacht, das kommt vor. Aber manchmal gerade gibt es so strukturelle Schwachstellen oder halt sowas wie vielleicht organisatorische Schwachstellen, dass ich vielleicht bestimmte Komponenten, die miteinander kommunizieren, zwar so kommunizieren, wie sie sollen von der Software, aber vielleicht noch Features bieten, die der Entwickler gar nicht bedacht hat oder so. Und die kann ich dann vielleicht nutzen, um einen Angriff durchzuführen. Klar, es ist am Ende mal Hacking und es ist am Ende irgendwie immer rein fachlich, technisch, ähnlich, sage ich mal. Aber in so einer Hacking-Operation lebt halt von mehr als vom rein Technischen. Man lebt ja im Prinzip in diesem Ziel und dieses Ziel lebt. Und das ist Opfer seiner politischen Umstände in dem Land oder in der Organisation, in der er sich befindet. Das sind alles Sachen, die man natürlich mitbeobachtet und die je nach Situation mal sehr entspannt sind und mal sehr aufregend sind. Man hat jetzt irgendwie über lange Zeit einen Zugang geschaffen und man ist an dem Punkt, wo man Daten rausholt. Und dann ist es auch so, dass plötzlich, ich sage mal, bei der Auswertung in Anführungsstrichen Panik ausbricht, weil man eben irgendwas geliefert hat, was in dem Moment super krass war oder so. Aber es gab jetzt schon ein, zwei Fälle, wo ich definitiv vorm Rechner saß und dann den Bericht gelesen habe, die Auswertung geschrieben habe, und die Kinder gerade runtergeklappt ist, weil ich dachte, was? Really? Also solche Situationen gibt es definitiv und das ist schon das, worum es geht am Ende. Gerade wenn ich halt an einem System sitze, weil man irgendeine Operation macht und irgendwo unbedingt rein möchte, dann ist natürlich der Moment, wo ich beispielsweise das schaffe oder wo ich kurz davor bin, das zu schaffen oder schon absehe, das sieht gut aus, der ist unglaublich adrenalinlastig, emotional und das ist natürlich definitiv, das ist auch ein Kick an der Stelle und ist halt einfach, muss man sagen, auch ein echt richtig, richtig geiles Gefühl, wenn sowas funktioniert. Man hat dann lange dran gearbeitet und man war an irgendeiner Stelle besser als der andere, der es verhindern wollte und das ist natürlich an der Stelle erstmal dann ein Win. Natürlich kommt auch mal vor, dass man quasi sich wirklich lange vorbereitet und es geht nicht. Das gehört dazu. Das ist part of the game. Also das ist Teil des Spiels, das kann man halt nicht verhindern. Die Quote ist aber tatsächlich, je nachdem, wie gut man, wie viel Zeit man zu vorbereiten hatte, relativ gering. Wenn man sich wirklich lange damit befasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es klappt. Aber natürlich hatten wir auch schon Fälle, wo man sich vielleicht 3 Monate vorbereitet und dann aus irgendwelchen Gründen, die nicht antizipierbar sind, geht's nicht. Zum Beispiel kann ja auch sein, man sieht jetzt, da ist die und die Software mit dem und dem Ding, man modelliert das alles nach, man braucht 3 Monate, 4 Monate, in der Zeit schalten die das Ding ab, aus irgendwelchen Gründen. Und was völlig umsonst. Also kann ja alles sein, das kann man ja vorher nicht antizipieren. Der Moment erstmal, wenn man merkt, okay, man hat das jetzt vorbereitet, sehr mega ausführlich und dann geht das nicht aus irgendwelchen Gründen. Natürlich ist das mal Frustration und denkst du, na so ein Mist. Das hätte mal anders laufen können. Das ärgert einem vielleicht mal einen Tag oder zwei so ein bisschen. Ja, dann geht's halt weiter. Also das ist ja Teil des Spiels. Also jedem ist bewusst, das gehört eben dazu. Und das ist eben so. Das ärgert einen. Ja, beim nächsten Mal ärgern die anderen sich. Das werde ich mein Leben lang wahrscheinlich nicht vergessen. Ich habe mir einen Tag freigenommen, das war ein Freitag. Und ich war halt am Freitag irgendwie zu Hause und dann schrieb mich mein Chef an und meinte, Lukas, was machst denn du Montagmorgen um 8? Da dachte ich schon so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt wieder passiert? Also geht ja mal Situation, man denkt, das klingt nicht so gut. Und dann meinte der, ja, nichts Schlimmes, sei einfach früh da, alles gut. So, und dann bin ich halt auf Arbeit und bin an den Rechner gegangen. Am besten mal das Dokument lesen, was die Auswärter geschrieben haben. Und ich las halt das Dokument und ich habe es gelesen. Und ich hab's nochmal gelesen und ich hab's nochmal gelesen. Und weil ich's nicht geglaubt habe, habe ich nochmal genau geguckt auf dem Ziel und hatte. Ja, das stimmt. Und das war halt der Moment, der sich wirklich eingebrannt hat. Ich dachte so, das glaube ich nicht, dass ich das gerade lese, so ungefähr, aber es ist wahr. Wo wir in einem Zielzugang hatten, wo Informationen dann rausgekommen sind quasi, die so, so dolle wichtig waren über... Das hat mich mega selbst geflasht, was wir da gefunden haben quasi, weil es einfach so surreal, aber halt real war an der Stelle, was man da gesehen hat. Und dann so Realisierung, krass, es war einfach Euphorie, würde ich es nicht unbedingt nennen, aber es war halt wirklich einfach ein krasses und ein krasses Gefühl einfach nur, das gefunden zu haben und zu wissen, dass das so hoch dann quasi weitergegeben wird. Das war dann schon einfach ein krasses Gefühl, kann ich nicht anders beschreiben. Dadurch, dass diese Operationen ja so intensiv sind und man das quasi so lange vorbereitet und man so einen, sag mal, von Beginn bis hin zu einem Schuss gegen das Ziel vielleicht 3 Monate, 6 Monate manchmal hat. Und dann kommt es dazu, dass ich erinnere mich an eine Situation halt, wo ich mit einem Kollegen saß, der dann wirklich über, ich glaube, 3 oder 4 Monate was nachgebaut hat und das immer wirklich alles getestet hat. Und das war wirklich eine super Lösung. Ich kam halt dann irgendwann zu ihm und meinte so, und wie sieht's aus? Und er meinte, naja, er hat jetzt alles getestet, was man testen kann. Jetzt muss er langsam ja schießen. Also er war dann so an dem Punkt, oh Gott, jetzt komme ich dieser Situation näher. Ich schieße meinen Exploit, meinen Chartcode, was ich gebaut habe, gegen das echte Ziel demnächst. Und dann war der Punkt angekommen und dann meinte er so, naja, ja, lass mal jetzt hier kommen, lass mal machen und so. Und dann meinte ich, ja, komm, lass zusammen machen. Das muss nicht alleine machen, weil das immer so ein bisschen unangenehm ist, wenn man dann so lange vorbereitet hat und man in der Bredouille ist, mach ich es jetzt, mach ich es nicht, fehlt mir noch irgendwas. Er saß dann da, hat dann diesen finalen Befehl, kurz bevor man wirklich gegen das Ziel schießt, eingefügt in das Terminal und drückte halt nicht Enter. Und dann meinte ich so, was ist denn los jetzt hier? Und dann meinte er, ja, ich kann nicht drücken. Jetzt drück das scheiß Enter. Ich war dann an den Punkt angekommen, jetzt mach endlich. Und dann hat er auch gedrückt. Und es hat geklappt. Und wir haben uns natürlich sehr gefreut. Und es war mega cool, mega Freude und so. Und alles perfekt funktioniert. Dachte ich mir, okay, cool, kannst jetzt mal noch den Kollegen gehen und sagen, dass es geklappt hat. Und ich gehe halt so rüber zu ihm und sage so, ey, weißt du was? Hat funktioniert. Und der meinte, ja, das habe ich gehört, dass es funktioniert hat, weil wir halt das ganze Stockwerk dann gebrüllt haben, weil wir uns gefreut haben, dass es geklappt hat. Aber das ist dann eben dann so diese Steigerung zu diesem finalen Moment. Erstmal durchatmen, das war voll nice. Jetzt erstmal Piano. Und am besten gehen wir heute Abend noch irgendwas trinken, weil irgendwie ist jetzt seit die Arbeit von 4 Monaten irgendwie abgeschlossen. Erstmal mal den Zugang und man freut sich halt. Also das ist schon, das gipfelt halt in diesem Moment erstmal, der dann aber natürlich in vielen Fällen auch erstmal der Beginn von was Weiterem ist, muss man ja auch sagen. Der Gedanke, man kann Sachen holen, die eben dabei helfen können, dass Deutschland gerade außenpolitisch Entscheidungen trifft, die für die Sicherheit eine Rolle spielen, ist schon unglaublich wichtig im Gedankengang, dass man das tut, um eben die Bundesrepublik zu schützen halt vor negativen Sachen aus dem Ausland. Dafür ist man ja am Ende zum BND gekommen, dass man was findet, wo man denkt, dafür gibt es Nachrichtendienste und dafür hat man diese Informationen erhoben. Und das ist nicht einfach nur, keine Ahnung, die Unterhose vom Land X-Politiker, die er jetzt gewechselt hat, sondern es ist wirklich was Wichtiges. Und das macht einen natürlich stolz, wenn man da seine Aufgabe erfüllt hat. Es ist tatsächlich was Größeres und das ist ja auch mein Grund gewesen, warum ich ja aus der Wirtschaft weggegangen bin. Für mich war die Quintessenz tatsächlich so, warum ich mich auch dafür entschieden hatte. Ich kannte ja nun die Wirtschaft und ich kannte jetzt den BND nicht. Warum ich das sinnvoll fand und immer sinnvoll finde, ist, es klingt jetzt ein bisschen sehr plakativ und sehr provokant, aber man kann bei uns die Sachen echt durchziehen, wo man draußen für ins Gefängnis gehen würde, so muss man das auch realistisch sagen. Das Hacking, was draußen so nicht erlaubt wäre, man kann sich technisch so bewegen, wie das wirklich in einer echten Operation ist, weil es eine echte Operation darstellt. Und der andere Punkt ist, ich mache das eben nicht, um mehr Geld zu haben, sondern weil es einen Sinn hat. Wenn ich Kollegen angucke, die bei uns arbeiten, wo ich mich einschließen würde, wo ich auch viele andere einschließen würde, keiner von denen ist da, weil der Bundesnachrichtendienst Gehälter wie Google zahlt oder so. Das muss man realistisch sagen, das tun wir nicht, natürlich nicht. Die Leute, die sind da, weil die Tätigkeit, die sie tun, geil ist. Und weil sie Bock drauf haben, das so zu machen und weil sie merken, wenn ich das mache und das funktioniert, dann kommt das wo an und es hat irgendeinen Effekt gehabt. Deswegen sind die Leute da und deswegen bleiben die Leute da.
Der Hacker teilte mit uns die emotionalen Höhen und Tiefen seiner Arbeit. Von dem Adrenalinkick, wenn ein System erfolgreich infiltriert wird, bis hin zur Frustration, wenn monatelange Vorbereitungen ins Leere laufen. In der nächsten Episode von Job Secret gewährt uns die Satellitenbildauswärterin einen seltenen Blick aus der Vogelperspektive auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Job Secret ist ein Einblick in die Berufswelt beim Bundesnachrichtendienst. Besuch uns online oder direkt in unserem Besucherzentrum in Berlin, wenn auch du dich für einen Job beim BND interessierst. Alle Links und Informationen findest du in den Shownotes.